Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Und einen schönen guten Abend auch von mir.
Wenn unterm Strich ein Ziel erfüllt wird, ist es dann egal, wie der Weg dorthin war oder ist es nicht? Das ist der Kern des Streits um die Reform des Klimaschutzgesetzes, die der Bundestag heute verabschiedet hat. Nochmal zur Erinnerung. Seit 2019 gibt es in Deutschland eine gesetzliche Verbindlichkeit zum Reduzieren von Treibhausgasen. Die gilt zwar weiterhin, was nun aber nicht mehr gilt, dass die einzelnen sogenannten Sektoren wie Verkehr, Gebäude oder Landwirtschaft einklagbare eigene Emissionsziele haben. Stattdessen zählt nur noch, ob Deutschland insgesamt auf Kurs liegt. Wenn etwa, wie aktuell, mit dem Verkehr ein Sektor das Ziel reißt, dann kann er das künftig mit den anderen verrechnen, ohne Sofortmaßnahmen einleiten zu müssen. Für Befürworter mehr Flexibilität, für Kritiker eine Aufweichung des Klimaschutzes in Deutschland. Tina Handel.
Zäher Feierabendverkehr mit dicken Autos. Ob es mitten in Berlin in ein paar Jahren anders aussieht? Eher rückwärts einparken als Fahrt voraus. So fühlt sich der Tag für Klimaschützer an. Sie sagen, die Ampel weiche das bisherige Gesetz auf und mache weniger Druck auf den Verkehrssektor.
Wäre vielleicht zu drastisch formuliert, dass wir einen schwarzen Freitag gesehen haben. Aber ich glaube, dass heute mit der Entscheidung gegen das alte Klimaschutzgesetz gerade der jungen Generation viel Hoffnung genommen wurde.
Schwer zu erahnen, was die junge Generation im Bundestag so denkt. Was sie sehen, einen zufriedenen Verkehrsminister, der sich wohl durchgesetzt hat. Die Grünen können nur knirschen.
Ein Kompromiss. Wenn wir Grünen dieses Gesetz alleine geschrieben hätten, dann hätten wir uns eine noch klarere Verantwortung für die einzelnen Sektoren gewünscht.
Der CO2-Ausstoß aller Sektoren werde künftig zwar verrechnet, aber immer noch genauso ernst genommen, argumentiert die FDP.
Dem Klima ist es vollkommen egal, ob die CO2-Emissionen aus dem Energiesektor, aus dem Industriesektor oder aus dem Verkehrssektor kommen, meine Damen und Herren. Wir halten die Klimaschutzziele an.
Für die Union ist genau das sehr fraglich.
Sie stellen sich als Ampel einen Freibrief aus. Wenn das so beschlossen wird, wie es heute gemacht werden soll, dann ist klar, die Ampel wird von dem Klimaschutzgesetz in ihrer Legislaturperiode zu nichts mehr verpflichtet. Das ist dann das Ding der nächsten Regierung.
Dicke Luft unter der Kuppel also. Ein paar Straßen weiter stehen die internationalen Gäste bereit zum Klimadialog, empfangen von Bundeskanzler und Außenministerin ausgerechnet heute. Sie fordern, dass mehr Länder sich finanziell am Klimaschutz beteiligen. Wie viel Deutschland selbst im neuen Haushalt dafür bereitstellt, unklar. Baerbock macht ein Versprechen. Ich möchte bekräftigen, dass unser Ziel für 2025 lautet 6 Milliarden Euro pro Jahr und das, obwohl unser Haushalt stark unter Druck steht. Wer genau hinhört, hört heute bei Olaf Scholz keine konkrete Zahl, nur die Mahnung, dass staatliche Mittel allein nicht reichen, um das Klima weltweit zu schützen.
Und weil wir hier unter uns sind, unter Freunden und Gleichgesinnten, will ich den Elefanten im Raum auch ansprechen. Öffentliche Gelder allein, dazu von einer überschaubaren Gruppe von Ländern, werden für Investitionen in dieser Größenordnung bei bestem Willen nicht ausreichen.
Ob Deutschland im nächsten Haushalt ein dickes Ausrufezeichen hinter den Klimaschutz setzt, steht wohl erst im Herbst im Bundestag zur Debatte, pünktlich zur nächsten Weltklimakonferenz.
Und hier im Studio begrüße ich dazu Claudia Kempfert, die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Abend, Frau Kempfert.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Der größte Punkt bei dieser Reform ist ja die Aufhebung der einklagbaren Sektorenziele. Hat die Ampel da aber nicht so einen gewissen Punkt auch, wenn sie sagt, dem Klima ist es ja egal, wo das CO2, die Emissionen eingespart werden, Hauptsache sie werden eingespart?
Ja, grundsätzlich ist das auch so. In der Tat ist es ja egal, wo sie eingespart werden, aber wichtig ist, dass sie eingespart werden. Und das ist die große Gefahr dahinter, dass wenn man die Sektorenziele nicht mehr hat, dass es auch keine direkten Verantwortlichkeiten der Ministerien mehr gibt und man damit Gefahr läuft, dass man die Emissionsminderungsziele bis 2030 eben nicht erreicht, weil eben jetzt so ein Automatismus da nicht mehr hinterher ist und man auch kein Sofortprogramm mehr hat, wo die Ministerien ja eigentlich nachsteuern müssten.
Aber wer springt denn ein? Wer übernimmt denn die Verantwortung? Wer sagt denn, wir sind hier nicht auf Kurs, du oder du oder du, ihr müsst jetzt folgende Kontingente noch einsparen? Wer macht das? Der Kanzler? Oder?
Ja, eigentlich ist es die Bundesregierung insgesamt, der Kanzler natürlich, aber alle Ministerien auch zusammen. Aber wichtig ist doch zu sehen, wer kann denn überhaupt überkompensieren, wenn jetzt beispielsweise das Verkehrsministerium nicht liefert. Und so sieht es ja im Moment aus. Da müssten eigentlich andere Sektoren mehr machen, insbesondere beispielsweise der Energiesektor, der Industrie, die ja auch schon sehr viel tun. Man baut die erneuerbaren Energien aus, der Kohleanteil geht runter. Aber das reicht natürlich nicht, um das alles vollständig überzukompensieren. Und dann läuft man Gefahr, wenn die einzelnen Sektoren nicht liefern, dass man am Ende da eben nicht landet, wo man hin will.
Das heißt, Sie glauben, das kann gar nicht aufgehen. Ich meine, welche Sektoren würden denn einspringen können, wo noch genug Puffer ist, wo man sagt, ja, wenn wir da ordentlich einsparen, dann ist das nicht so schlimm, dass der Verkehrssektor, der wirklich seit den Anfang der 90er Jahre sich kaum verändert hat, die Ziele reißt.
Richtig, genau. Und wenn er weiter reist, dann kann das nicht richtig aufgehen. Und dann wird man in der Tat die Klimaziele bis 2030 nicht erreichen können, wenn man nicht einen Mechanismus findet, wo man nachsteuert. Jetzt will man ja mit diesen Projektionsberichten in die Vorausschauen und auch entsprechend der Expertenrat schaut alle 2 Jahre drauf, dass man auch nachjustiert. Und man muss europäische auch entsprechend Verpflichtungen erfüllen. Aber in der Tat, wenn wir diesen Automatismus oder diesen Mechanismus da nicht mehr drin haben, dann ist die Gefahr groß, dass man es eben nicht erreicht.
Also sind Sie eher pessimistisch, was das Kalkül da betrifft?
Ich bin sehr pessimistisch und kritisiere das auch sehr, sehr deutlich, weil eben die Gefahr sehr groß ist, dass wir es nicht erreichen und dass wir mit diesem wertvollen Sektorenmechanismus, den wir in der Vergangenheit hatten, ein sehr wertvolles Instrument aus der Hand gibt und so eben Gefahr laufen, die Klimaziele nicht zu erreichen.
Und natürlich ist ein wichtiger Aspekt auch, dass zurzeit wir eigentlich ganz gut dastehen und auf Kurs liegen sozusagen. Aber wir kommen von der Pandemie immer noch mit Nachwirkungen und wir haben eine Wirtschaft, die relativ am Boden liegt. Das soll sich ja ändern. Die soll ja wieder Fahrt aufnehmen. Dann wird es ja noch schwieriger.
Es wird noch schwieriger und ein Stück weit rechnet sich die Bundesregierung die Klimaziele auch schön, weil es gibt ja die Projektionsberichte, die sagen, naja, wir werden schon erreichen. Aber 80% dieser Zielerreichung ist eben genau das, was Sie beschreiben. Konjunkturell läuft es nicht gut oder man geht davon aus, dass es nicht so schnell wieder wächst und der Stromverbrauch ist nicht so hoch und nur dann erreicht man die Klimaziele. Aber wir müssen ja Klimaschutzmaßnahmen haben und da reicht es eben nicht aus, dass wir nur die erneuerbaren Energien ausbauen und im Verkehrssektor eben nicht genug machen.
Welche Rolle spielt dabei auch, dass die EU weiterhin ja noch Sektorziele hat, auch wenn die Bundesregierung jetzt die Verpflichtung da aufhebt und da drohen ja Strafzahlungen? Nimmt die Regierung die dann einfach in Kauf?
Ja, offensichtlich. Wenn man sich erreicht, dann nehmen wir sie tatsächlich in Kauf und das kann aber richtig, richtig teuer werden. Wir wissen nicht, wie teuer, aber wir müssen sehen, wer verkauft uns in Europa überhaupt noch Zertifikate und da kann der Preis sehr hoch sein. Und wenn wir die Sektorenziele eben nicht erreichen, gerade Gebäude und Verkehr, muss man da Zertifikate zukaufen und das kann sehr, sehr teuer werden.
Könnte das aber immerhin ein Hebel sein in gewisser Weise, um hier noch mehr Druck auszuüben?
Ja, eindeutig. Das ist auch ein Hebel, um da mehr Druck auszuüben. Aber es ist natürlich immer so ex post. Also man reagiert erst. Aber eigentlich bräuchten wir jetzt Maßnahmen, so ein Sofortprogramm, was man jetzt ja aus der Hand gegeben hat, wo man sagt, bitte Verkehrsministerium, ihr müsst das und das und das machen. Es gibt ja so viele Instrumente, damit wir die Klimaziele erfüllen. Tempolimit, die Dienstwagenerleichterung oder diese Steuererleichterung, Dienstwagenprivileg, all das kann man ja aufgeben, auch in kürzester Zeit. Dann würden wir ja schon einen Großteil der Emissionen, die wir im Verkehrssektor erreichen müssten, auch erreichen können.
Tja, dazu kommt noch ein Zeitaspekt bei dem Gesetz. Erst wenn in 2 aufeinanderfolgenden Jahren sich abzeichnet, dass die Bundesregierung da nicht auf Kurs ist, dann muss sie nachsteuern. Insgesamt ist das nicht viel zu großzügig als Zeitfenster?
Ja, es ist zu großzügig, finde ich auch. Und es ist im Grunde genommen ja so, dass man jetzt einer Bundesregierung, die neu startet, da soll sie eben ins Pflichtenheft reinschreiben, was tatsächlich passieren soll. Dann schaut man alle 2 Jahre nochmal nach, kann aber nicht mehr so viel korrigieren. Und am Ende landet man genau da, wo ich befürchte, dass wir landen werden, dass wir eben die Klimaziele nicht erreichen können.
Sie üben eine Menge Kritik an dieser Reform. Aber gibt es auch Aspekte, wo Sie sagen, naja, das sind doch immerhin auch positive Schritte, da hat sich auch was verbessert?
Ja, grundsätzlich ist es immer gut, dass wir ein Klimaschutzgesetz haben und dass wir auch entsprechend Verpflichtungen haben, dass wir in der Welt zeigen, wir tun auch noch weiterhin Klimaschutz. Aber insgesamt sehe ich es tatsächlich aktuell, diese Novelle, eher als Rückschritt. Obwohl man sagen kann, wie die Bundesregierung, ja, die Emissionsmenge ist ja gedeckelt. Da wird man ja auch nicht weiter darüber hinausgehen können. Aber die Gefahr ist eben groß, dass wir es nicht erreichen können.
Frau Kempfert, ich danke Ihnen für den Besuch und Ihre Einschätzungen.
Danke Ihnen.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung am Abend aufgezeichnet. Ja, im Streit darum, wie Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht, ging es auch immer wieder um die Atomenergie. Vor gut einem Jahr sind die letzten drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke vom Netz gegangen. Vielleicht erinnern Sie sich, wir haben damals aus diesem Anlass die Tagesthemen live von diesem hier aus ISA 2 bei Landshut gesendet. Nun schlägt ein Bericht des Magazins Cicero politische Wellen. Demnach sollen sowohl im Wirtschafts- wie im Umweltministerium, beide von Ministern der Grünen geführt, im Frühjahr 2022 interner zur Frage einer Laufzeitverlängerung unterdrückt worden sein. Gleich zwei Bundestagsausschüsse beriefen heute Sondersitzungen ein und wollten Antworten dazu, vor allem von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Alexander Budwig.
Es ist dieser rote Knopf in der Leitwarte des Kernkraftwerkes ISA 2, der am 15. April vergangenen Jahres das Ende der Atomenergie in Deutschland besiegelt. In Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg gehen die letzten drei Meiler vom Netz. Ein Jahr später sieht sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit dem Vorwurf konfrontiert, in seinem Haus sei Kritik eigener Experten an dem Ausstieg unterdrückt worden. Die Union vermutet, dass nicht offen geprüft worden sei.
Sondern dass hier bewusst Fakten verdreht wurden, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Und deshalb brauchen wir lückenlose Aufklärung.
Der Streit um Atomkraft geht weit zurück. Und die Anti-AKW-Bewegung ist Teil der grünen DNA. Jahrzehnte stemmt sie sich gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner. Als erster grüner Bundesumweltminister treibt Jürgen Trittin Anfang der 2000er Jahre den Ausstieg voran. Final beschlossen wird er aber erst Jahre später unter der CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Und zwar für Ende 2022. Doch dann greift Russland die Ukraine an. Und in der Ampelkoalition wird darüber diskutiert, ob es Kernkraftwerke für die Energiesicherheit in Deutschland braucht. Die Grünen sagen nein, die FDP ja. Das Magazin Cicero will nun aus internen Unterlagen herausgelesen haben, dass Strippenzieher der Grünen 2022 die Entscheidung über eine Laufzeitverlängerung deutscher Kernkraftwerke manipuliert haben sollen. Der Wirtschaftsminister weist das zurück.
Das ganze Haus hat ohne Denkverbote, allerdings natürlich immer auf der Basis von Fakten, von Daten und auch von Rechtsnormen gearbeitet. Aber wir haben aktiv alle Möglichkeiten ausgelotet, inklusive einer Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Das sind exakt die Fragen gewesen, die ich mit den Betreibern, mit den Chefs der Betreiber der Atomkraftwerke diskutiert habe. Insofern ist also die Annahme, dass da eine Art Geheimwissen wäre, das mich nicht erreicht hätte, falsch.
Die FDP, die den Wirtschaftsminister zuvor noch scharf kritisiert hat, begrüßt nun, dass Habeck weitere Unterlagen zugänglich machen will.
Es wird dazu beitragen, auch die Einordnung, die hierzu öffentlich passiert, auch noch einmal mit voller Transparenz und voller Aktenlage dann auch vornehmen zu können.
Das Enddatum für die Atomkraftwerke in Deutschland hat letztlich der Kanzler per Machtwort festgelegt. Olaf Scholz entscheidet, dass drei Meiler drei Monate länger laufen. Bis dann vor knapp einem Jahr endgültig Schluss gewesen ist.
Und zum neuen Atomstreit hat Thomas Berbner vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Wenn wir eines Tages auf die Liste der größten Fehler der Ampelkoalition zurückblicken, wird die Abschaltung der letzten drei deutschen Atomkraftwerke darauf einen prominenten Platz einnehmen. Denn schon 2022, als in Robert Habecks Wirtschaftsministerium eine angeblich vorurteilsfreie Prüfung des Für und Wider einer Laufzeitverlängerung stattfand, war mir klar, eher würden sich die Grünen selbst eine Hand abhacken, als das für die Ideologen der Partei wichtigste Ziel zu gefährden, das endgültige Aus für die Atomkraft in Deutschland. Die Verdrehung von Fakten hat in der deutschen Anti-Atomkraft-Bewegung eine lange Tradition. Und mich wundert es überhaupt nicht, dass auch das von Robert Habeck geführte Ministerium offenbar so lange an den Stellungnahmen herumdoktert, bis das gewünschte Ziel herauskommt. Dass wir angeblich die letzten Atomkraftwerke nicht bräuchten, dass ein Weiterbetrieb nicht sicher sei und dass wir das ja alles durch einen Ausbau der erneuerbaren Energien lösen könnten. Als ob es so einfach wäre. Weltweit ist unbestritten, solange wir Energie nicht in großem Ausmaß speichern können, werden wir für die Sicherung unserer Energieversorgung Kraftwerke brauchen, die auch funktionieren, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Manchmal hilft ja auch ein Blick über den deutschen Tellerrand. Nahezu alle großen Industrieländer verlängerten wegen der Herausforderungen des Klimawandels die Laufzeiten ihrer Atommeiler oder errichten neue Kernkraftwerke. In Frankreich und Finnland ist der Bau von Endlagern fortgeschritten. Kernkraft ist gut für Energiesicherheit und Klimaschutz. Nur bei uns behaupten grüne Minister weiter, die energiepolitische Geisterfahrt Deutschlands sei wissenschaftlich fundiert und notwendig. Robert Habeck ist Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Mit der Entscheidung zum Atomausstieg hat Habeck der Wirtschaft und dem Klima schweren Schaden zugefügt.
Die Meinung von Thomas Berbner. Und damit in die Ukraine, wo eine für das Land gute Nachricht heute aus den USA kommt. Die Amerikaner wollen ihre Waffenlieferungen um weitere 6 Milliarden US-Dollar ausweiten. Doch der Ukraine mangelt es nicht nur an militärischem Gerät. Mit eindringlichen Appellen versucht Kiew mit solchen Plakaten Soldaten für die Armee zu werben. Kommt zu uns, heißt es da. Doch mittlerweile sind immer weniger Freiwillige dazu bereit. Nun soll ein schärferes Gesetz mehr Rekruten für den Krieg mobilisieren und zielt auch auf die ukrainischen Männer, die ins Ausland geflohen sind. Denn in der Ukraine wächst inzwischen der Unmut über sie, vor allem bei denen, die selbst an der Front kämpfen und an ihren Angehörigen, berichtet Birgit Pfirnig.
Der Hauptbahnhof in Kiew. Jeden Tag fahren hier die Züge an die Front, auch nach Kramatorsk und nach Cherson. Alexander ist einer der vielen Soldaten, die zurück in den Krieg müssen. Wie die meisten hatte er nur einen Kurzurlaub. Viele der Männer sind erschöpft. Dass Kiew nun wehrpflichtige Ukrainer im Ausland zur Heimkehr bewegen will, findet er gut. Meiner Meinung nach sollten, solange der Krieg in unserem Land herrscht, alle Menschen für den Frieden kämpfen. Sonst werden wir den Feind nie besiegen. Letzte Minuten am Gleis, das Thema Wehrpflicht bewegt die Gemüter. Warum sollten sich andere der Einberufung entziehen? Ich muss dorthin gehen und eventuell jung sterben. Ich bin doch kein Kanonenfutter. Jeder sollte dieses Verantwortungsgefühl in seinem Herzen tragen. Sie sollten sich registrieren lassen und nicht einfach verstecken. Man kann doch nicht davor weglaufen. Olja ist schon seit 2 Jahren an der Front, direkt nach Russlands Überfall hat sie sich freiwillig gemeldet. Die Last sollte auf mehr Schultern verteilt werden, findet auch sie. Die im Ausland Lebenden müssten einen Beitrag leisten. Jeder sollte nach seinem eigenen Gewissen entscheiden. Doch diese Männer sollten wenigstens in der Ukraine arbeiten, Steuern zahlen. Aber nein, sie wollen Sozialhilfe. Viele Ukrainer im Ausland schauten gerade viel zu ängstlich auf das Thema, so Wladyslaw. Man wird nicht einfach an die Front geschickt. Es ist also nichts dagegen einzuwenden, das zu tun, was vom Staat verlangt wird. In fast allen großen Städten setzen unterschiedliche Armeeeinheiten aktiv auf Werbekampagnen. Bist du mit uns? Steht auf dem Plakat, das für eine Sturmbrigade wirbt. Denn neben Waffen fehlen vor allem Soldaten. Russische Truppen drücken an gleich mehreren Frontabschnitten gleichzeitig und setzen die ukrainische Armee unter Druck. Noch ist der Nachschub an amerikanischer Artilleriemunition nicht angekommen. Die Soldaten wie hier in Kramatorsk erwarten sie täglich. Momentan ist die Verteidigungslinie um Chasiv Yar sehr dynamisch. Alles steht in Flammen. Nur mit Mühe halten die Ukrainer dort stand. Umso größer die Notwendigkeit, mehr Menschen zu rekrutieren. Das Thema Wehrpflicht droht, die Gesellschaft zu spalten. Doch ist die Hoffnung auf eine Rückkehr vieler Ukrainer aus dem Exil überhaupt realistisch? Ich denke, es wird nicht viel bringen. Da werden vergeblich Hoffnungen geschürt. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Regularien Männer zur Rückkehr bewegen werden. Dabei scheint der Bedarf an neuen Rekruten riesig.
Tja, und vor diesem Hintergrund, wie reagieren die Männer, die nach Deutschland geflohen sind, auf diese Situation? Derzeit leben mehr als 250.000 Ukrainer im wehrfähigen Alter hier. Wenn sie Dokumente erneuern oder beantragen wollen, dann müssen sie nun wegen des neuen Gesetzes zurück in die Heimat, wo sie eingezogen werden könnten. Und was machen die deutschen Behörden? Verlieren Ukrainer bei ungültigen Papieren gar ihren Aufenthaltsstatus? Die Verunsicherung unter Ukrainern in Deutschland jedenfalls ist groß. Ingrid Bertram und Marina Onneken berichten.
Wolodymyr Taranenkos Pass läuft im August ab. Er ist 18 Jahre alt. Mit 16 zu Beginn des Krieges kam er aus Dnipro. Er hat hier Deutsch gelernt und will bald studieren. Für die Einschreibung braucht er den Pass. Und eigentlich könnte er ihn hier in der ukrainischen Passstelle in Köln jetzt abholen. Die Bestätigung hat er.
Mein Reisepass liegt schon da, an Passportstelle. dem habe ich beantragt und bezahlt. Und ich bin am 23. hergekommen, nur um meinen Reisepass zu abholen.
Doch genau an diesem Tag kam die Information, wegen einer technischen Störung können keine Dokumente ausgehändigt werden. Und das gilt für alle europäischen Ausgabestellen. Der wahre Grund, glaubt Volodymyr Taranenko, sei das neue Mobilisierungsgesetz der Ukraine. Danach sollen sich Wehrpflichtige im Alter zwischen 18 und 60 in der Ukraine registrieren. Mit 25 können sie für den Kriegsdienst eingezogen werden.
Also meine Meinung ist, dass es eine Verletzung der Menschenrechte. Ich bin eigentlich noch als Minderjährig, als ein Kind nach Deutschland gekommen und ich wollte einfach weiter die Schule besuchen und ein Studiumwerk aufbauen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich weitermachen soll.
Bei vielen Ukrainern ist die Angst groß. Die deutschen Behörden halten sich derzeit zurück, denn es sei eine Angelegenheit der ukrainischen Konsulate. Nur so viel. Laut Innenministerium würden Ukrainer wegen fehlender Passdokumente den Aufenthaltsstatus nicht verlieren. Die Zwillingsbrüder Maxim und Volodymyr sind erst vor 2 Monaten aus der Ukraine geflohen. Sie sind 27 Jahre und haben in ihrer Heimat hautnah mitbekommen, wie Männer im wehrpflichtigen Alter sich kaum noch dem Kriegsdienst entziehen können. In den kleinen Städten haben die Menschen schon Angst, rauszugehen. Wenn man rausgeht, wird man in einen Bus gepackt und zur Einberufungsstelle gebracht. Und dann gäbe es keinen Weg mehr zurück. Doch für beide war das keine Option. Ich denke, dass keine Regierung, niemand einen Menschen zwingen darf zu sterben. Auf keinen Fall. In der Ukraine kann man sich nicht dem Militärdienst entziehen. Man bleibt an der Front, bis man eine schwere Verletzung erleidet. Oder man stirbt. Die Waffenlieferungen seien zu lange ausgeblieben, das Militär zu schlecht ausgerüstet. Die Regierung hat keine andere Wahl, als die Front mit Menschen zu füllen. Und es ist sehr schwer, das zu begreifen, denn viele Menschen sterben, weil sie keine Waffen haben. Das Mobilisierungsgesetz wird keinen Ukrainer motivieren, in die Heimat zurückzukehren, glauben Maxim und Volodymyr. Sie hoffen darauf, dass sie in Deutschland bleiben können.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages. Konstantin, mit dir.
Deutschland und Frankreich wollen in der Rüstungspolitik enger zusammenarbeiten. Die Verteidigungsminister Pistorius und Le Cornu haben dazu ein Grundsatzabkommen unterzeichnet. Die Industrien beider Staaten sollen gemeinsam eine neue Generation von gepanzerten Gefechtsfahrzeugen entwickeln, um in 15 Jahren die Kampfpanzer Leopard 2 und Leclerc abzulösen. Die zukünftigen Systeme sollen sich mit anderen Waffen vernetzen können und mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sein. Die Sparpläne beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof werden konkreter. Wie es aus Unternehmenskreisen hieß, sollen 16 der 92 Filialen geschlossen werden. Welche Standorte genau betroffen sind, soll morgen bekannt gegeben werden. Laut Nachrichtenagentur dpa werden 1.400 der etwa 12.800 Beschäftigten ihren Job verlieren. Galeria Karstadt Kaufhof hatte Anfang Januar einen Insolvenzantrag gestellt. Eine Investorgemeinschaft will die Warenhauskette übernehmen. In Marl in Nordrhein-Westfalen sind zum 60. Mal die Grimme-Preise verliehen worden. Fast alle Auszeichnungen für herausragende deutsche Produktionen gingen an öffentlich-rechtliche Sender. Die Jury würdigte die ARD-Korrespondentin Katharina Willinger für ihre transparente und kontinuierliche Berichterstattung aus der Türkei und dem Iran. In der Kategorie Fiktion wurde die Serie Haus Kummerfeld von WDR, ZDF und Arte gewürdigt. Neben der deutschen Geschichte beschäftigen sich die Siegerformate auch mit Themen wie sexualisierter Gewalt, Rassismus oder dem Krieg in der Ukraine. Die Eisbären Berlin sind zum 10. Mal in ihrer Vereinsgeschichte deutscher Eishockeymeister. In Bremerhaven gewannen die Berliner soeben mit 2:0. In der Finalserie Best of Seven war es der entscheidende 4. Sieg. Der deutsche Filmregisseur und Produzent Michael Verhoeven ist tot. Er starb bereits am Montag im Alter von 85 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit, wie seine Familie jetzt mitteilte. Verhoevens Lebensthema war die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Die Weiße Rose aus dem Jahr 1982 beschäftigt sich mit dem Widerstand von Sophie Scholl und Gleichgesinnten. Für den Film Das schreckliche Mädchen von 1990 erhielt Verhoeven eine Oscar-Nominierung. Mit seiner Ehefrau Senta Berger drehte er auch Unterhaltungsformate.
Hier scheint die Natur noch in Ordnung zu sein. Blüten am Feldrand geben Insekten und vor allem Hummeln und Bienen reichlich Nahrung. Und die sorgen mit dem Bestäuben unter anderem wiederum für Nahrung auch für uns Menschen. Doch auf vielen Äckern blüht und summt gar nicht mehr so viel. Was zur Frage führt, geht Insektenschutz und Landwirtschaft zusammen? Ein Projekt will das genauer untersuchen. Biobauern wollen darin ihren konventionell arbeitenden Kollegen zeigen, wie sie Unkraut bekämpfen, ohne es mit Spritzmitteln auszurotten und dabei Insekten fördern und trotzdem gute Erträge erzielen. Jan Fragel war mittendrin im niedersächsischen Rittmarshausen und hat sich angeschaut, ob die Idee funktionieren kann.
Heinrich Klingelhöfer, konventioneller Landwirt. Normalerweise spritzt er bei Bedarf, damit seine Erträge hoch sind. Ökolandwirt Christoph Müller verzichtet darauf, baut Pflanzen ohne Chemie an. Im Forschungsprojekt machen sie gemeinsame Sache.
Für mich persönlich ist es so, dass ich natürlich dazulerne. Ich habe noch nie mit einem Biobetrieb zusammengearbeitet. Und die Fähigkeiten, die da erforderlich sind, die will ich mir natürlich auch ein bisschen aneignen und zur Nutzung machen.
Das hier ist sein Versuchsacker, einer von 30 in Niedersachsen, auf denen das Forschungsprojekt läuft. Hier wächst Weizen. Heinrich Klingelhöfer düngt zwar weiter konventionell, verzichtet hier aber auf Spritzmittel, die Unkraut vernichten und Insekten bekämpfen. Keine Herbizide und Insektizide, das gehört zum Forschungsprojekt.
Wo ist denn hier das Unkraut? Was haben wir denn hier?
Na, hier haben wir einen Ackerfuchsschwanz zum Beispiel.
Okay.
So sieht der aus.
Sieht eigentlich aus wie der Weizen.
Sieht so ähnlich aus wie der Weizen, ist aber böse, da kann man kein Brot rausbacken.
Vor allem dann, wenn er blüht und Samen produziert, dann wird's böse.
Mit böse meinen sie, zu viel Unkraut schmälert die Erträge der Landwirte. Deshalb hilft Ökolandwirt Christoph Müller mit seiner Hightech-Hacke und geht dem unerwünschten Unkraut an die Wurzel. Computer- und Kameratechnik sorgen dafür, dass die Messer nur das Unkraut entfernen, nicht die wertvollen Weizenpflanzen. Einige Tierschützer kritisieren die Methode. Beim Hacken könnten auch Vogelnester am Boden zerstört werden, zum Beispiel von Feldlerchen.
Zum Teil stimmt das. Wir werden es nicht ganz vermeiden können. Aber ich gucke ja meine 6 Meter, die ich jetzt hier mache, oder beim Striegeln diese 12 Meter. Und wo ich was sehe, wo ein Hase sitzt und so, hebe ich aus. Bei den Bodenbrütern versuche ich auch, das Ganze hinzukriegen.
Im Gegensatz zu Spritzmitteln bekommt die Hacke den Acker aber nicht komplett sauber. Etwas Unkraut bleibt immer. Das aber ist sehr wichtig, weiß Biologe Stefan Meyer. Denn mehr Unkraut bedeutet auch mehr Nahrung für Insekten.
Ganz pauschal gesagt, keine Blüten, keine Insekten. Und das ist eigentlich auch das Ziel des Projektes, die Insekten zu fördern, indem man eben ein größeres Blütenangebot bereitstellt.
Schon etwas mehr Unkraut hilft den Insekten. Das muss aber nicht unbedingt große wirtschaftliche Verluste für die Bauern bedeuten. Darauf deuten die ersten Zwischenergebnisse für Weizen hin. Aber manchmal gibt es auch Probleme, wie letztes Jahr mit dem Raps. Das Säen klappte nicht und später ging was schief beim Hacken. Die Folge, das Unkraut wucherte, alles musste umgepflügt werden. Trotzdem ist Heinrich Klingelhöfer motiviert, weiterzumachen.
Wir haben ja mittlerweile gemerkt, durch den Klimawandel ist ja alles so ein bisschen im Unbruch. Und wir haben Resistenzen bei den Kräutern, Unkräutern. Und man kann nicht so weiterwirtschaften, wie man das immer gemacht hat, sondern man muss eben auch neue Ideen in seinen Betrieb einfließen lassen.
Neue Ideen wie die von Biolandwirt Christoph Müller. Der freut sich, dass er seine Erfahrungen teilen kann. Das Forschungsprojekt läuft noch bis Ende 2025.
Und vom Acker jetzt in eine Welt, in der es heißt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche parat zu sein und immer den Laden offen zu halten. In die Businessbranche der Verkaufsautomaten. Dieser hier sorgte schon 1958 dafür, dass im Berliner Stadtbezirk Charlottenburg kein Mann mit einem dreckigen Kragen zur Arbeit gehen musste. Egal um welche Uhrzeit. Und natürlich kam das Konfektionsteil frisch gebügelt aus dem Oberhemdenautomaten. Rund um die Uhr geöffnet ist natürlich noch schneller als das schnellste Online-Shopping heutzutage. Und so haben viele Automaten überlebt. Und in Berlin sind viele andere hinzugekommen, wie Max Kell beim persönlichen Ziehen erlebte.
Münze rein, drehen und dann kommt die viel zu harte Kugel raus. Für viele ist der Kaugummiautomat eine echte Kindheitserinnerung. Genau wie der klassische Fotoautomat. So weit, so bekannt. In Berlin gibt es aber auch viele ungewöhnliche Automaten. Wir starten unseren kleinen Automatenrundgang am Mauerpark im Bezirk Prenzlauer Berg. Hier in der Bar Mauersegler hängt kurz vor den Toiletten ein umgebauter Strumpfhosenautomat. Keine Zigaretten, keine Kondome, sondern Kunst auf Knopfdruck.
Das ist ein bisschen wie ein Überraschungsei. Also das bringt wirklich zur Kindheit zurück. Das heißt, man weiß nicht, was man ziehen wird und man kriegt Kunst als Überraschung.
Für 8 Euro kann so jeder mit einer eigenen Kunstsammlung beginnen. 4 Automaten gibt es bereits, mit Werken ausschließlich von lokalen Künstlerinnen und Künstlern.
Dieses Format ist ja gerade die Herausforderung. Was kann ich damit machen? Ich arbeite selbst mit Malerei, Zeichnungen und auch Skulpturen. Und zu gucken, was passt eigentlich in diese kleine Schachtel, was passt da so rein, das war für mich das Tolle herauszufinden.
Unterstützt wird das Projekt mit Geldern aus dem Europäischen Sozialfonds. Wir ziehen weiter nach Kreuzberg.
So, jetzt lecker Pizza.
Und die natürlich aus der Maschine. Der Pizzaautomat steht direkt vor einem Hostel, in einer Gegend, die besonders bei Nachtschwärmern beliebt ist. 9 Pizzen stehen zur Auswahl. Wir wählen die Speziale. Nach ungefähr 4 Minuten ist sie fertig.
So, Pizza frisch aus dem Ofen. Oh, heiß ist es auf jeden Fall.
Soll ich irgendwie halten?
Halt mal kurz. Prost. Für so nachts um 2 völlig okay.
Ja, ich wollte gerade sagen, also, ja, geht schon.
Ja.
Gestärkt geht's jetzt zu einem echten Traditionsgeschäft. Angelhaus Koss hat fast alles, so ihr Werbespruch, vor allem einen Madenautomaten.
Und am Wochenende, wenn der Laden geschlossen ist, ja, dann können die Leute, wenn sie kurz entschlossen doch noch angeln gehen wollen, sich ein paar Maden ziehen im Automaten. Weil das ist der Allround-Köder, die Maden auf alle möglichen Fische eben.
Seit 1963 gibt es den bei Hobbyanglern beliebten Automaten bereits, den sein Vater damals aufgestellt hat.
Wir haben früher hier gewohnt hinter dem Geschäft. Vielleicht wurde er öfter mal sonntags rausgeklingelt aus dem Bett oder so und das hat ihn vielleicht ja, gereicht.
Und das ist der große Pluspunkt für Automaten, damals wie heute. Immer verfügbar, zu jeder Zeit.
Und rund um die Uhr geht es natürlich auch Wetter. Donald, mit welchen Aussichten für das Wochenende?
Ja, gar nicht mal so übel, Inge. Ein bisschen zweigeteilt. Wir schauen uns mal die Wetterlage an. Wir sind auf jeden Fall jetzt dieses Aprilwetter los. Das war die klassische Höhenkaltluft, die über Mitteleuropa lag. Mittlerweile liegt sie hier mehr im Norden und wir können mal den Film laufen lassen. Und da sehen wir hier diese Tiefdruckgebiete, die dann hier so ein bisschen über dem Atlantik und über den britischen Inseln kreisen. Dieses Tief zieht aber nach Norden. Und auf seiner Vorderseite wird halt die warme Luft zu uns geführt. Nicht ganz ohne Regen, aber immerhin wird es jetzt wirklich wieder deutlich wärmer. Viel Regen gibt es allerdings über der Iberischen Halbinsel und bis rüber dann nach Südfrankreich. Dort sind im Zentralmassiv zum Teil mehr als 200 Liter Regenwasser pro Quadratmeter möglich. Und in Portugal wird es in der nächsten Woche sogar zu kühl sein. Wir schauen auf die aktuelle Wetterlage. Es gibt momentan noch Regen über Vorpommern, der zieht raus auf die Ostsee. Auch die letzten Schauer jetzt über Baden-Württemberg werden eher schnell zusammensinken, sich auflösen, dann kann es aufklaren. Morgen im Tagesverlauf wir haben über der Westhälfte mal dichteres Gewölk mit schauerartigen Regenfällen. Ein kurzes Gewitter kann mal dabei sein. Im Osten und im Süden bleibt es überwiegend sonnig. Die tiefsten Temperaturen gibt es in Teilen von Schleswig-Holstein morgen früh. Durchaus dort nahe 0 Grad, wenn es länger aufklart. Auch im Osten und im Süden ist das möglich. Im Westen, wo dann schon die Bewölkung im Verlauf der Nacht wieder dichter wird, bleibt es 5 bis 8 Grad mild. Die Höchsttemperaturen gibt es morgen auch im Osten mit dem längsten Sonnenschein. In Sachsen bis zu 23 Grad. An Küsten mit Seewind, Küstenabschnitt mit Seewind, bleibt es 11 Grad kalt, weil die Ostsee gerade mal 4 bis 8 Grad Wassertemperatur hat. Die Nordsee immerhin 10. Der Trend für die nächsten Tage. Über der Westhälfte kommen immer mal wieder ein paar dichtere Wolkenfelder an, die in Richtung Norden ziehen. Einzelne Schauer und Gewitter sind hier möglich. Von Bayern bis zur Ostsee wird es aber nahezu komplett sonnig und zum Teil sommerlich warm, zum Teil bis 27 Grad sein.
Na, das sind doch mal Aussichten, Donald. Vielen Dank dafür und soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten ermittelt jetzt gleich ein Tatort-Team aus Frankfurt am Main.
Wenn Sie immer auf dem neuesten Stand sein wollen, sind Sie unter tagesschau.de auf jeden Fall immer richtig.
Absolut. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Für Informationen wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.